Ja, einen schönen guten Morgen von mir. Ich freue mich sehr, dass ich nach meiner Jordanien-Israel-Reise wieder hier in Hamburg bin. Ich habe viele gute Perspektiven gewonnen und unter anderem auch eine ganz neue mit dieser Gleitsichtbrille. Also die erlaubt es mir jetzt, euch nach wie vor auch von Weitem klar zu sehen, aber zeitgleich in meiner kleingedruckten Bibel zu lesen. Also insofern eine ganz neue Perspektive. Heute ist das Thema Gott lieben, auch wenn man Erfolg hat. Wie ist das? Würdest du dich als erfolgreich bezeichnen? Warum? Oder warum nicht? Und inwiefern überhaupt? Ich fand das ganz spannend, bei meiner Internetrecherche mal nachzuschauen, wie säkular über diesen Begriff gesprochen wird. Und ich habe tatsächlich 6 Merkmale gefunden für erfolgreiche Menschen, die einen direkten Bezug haben zu all dem, was wir bisher über König David aus den Kapiteln 1. Samuel 16 bis 18 gelernt haben. Da ist zum einen, erfolgreiche Menschen verlassen ihre Komfortzone, ihre Bequemlichkeit. Das haben wir ja gerade letzte Woche erlebt, als wir in den Hausgruppen oder in der privaten Bibellese auch die David- und Goliath-Geschichte gelesen haben. Niemand hätte David gezwungen, gegen diesen Riesen anzutreten. Er verlässt seine Komfortzone ganz freiwillig und macht etwas, was extrem unbequem war, sich einem Riesen zu stellen. Zweitens, erfolgreiche Menschen handeln visionär zielorientiert, erreichen ihre Ziele. David war der Einzige, der sich vorstellen konnte, dass man mit Gottes Hilfe diesen Riesen besiegen konnte. Er hatte eine Vorstellungskraft, auf die hin er gehandelt hat. Und wie wir wissen, hat er mit Gottes Hilfe das Ziel erreicht. Erfolgreiche Menschen sind entscheidungsfreudig, übernehmen Verantwortung. Das hat David in besonderer Weise getan für sein Volk, das in der Situation sehr unterdrückt war. Er hat sich sehr spontan entschieden, diesem Riesen gegenüberzutreten. Erfolgreiche Menschen geben nicht gleich auf, sie beweisen Durchhaltevermögen, Selbstdisziplin, Widerstandsfähigkeit. Das ging mir so am Dienstagabend in meiner Hausgruppe, als wir den Text gelesen haben, sich nochmal zu vergegenwärtigen, wie dieser Riese David verbal angeht, wie er ihn demütigt. Also da hätte David eigentlich klein mit Hut sein müssen, aber er hat durchgehalten, er hat nicht aufgegeben, er war widerstandsfähig, auch diesem Riesen gegenüber. Erfolgreiche Menschen, stand in dem Artikel, sind Netzwerker, pflegen, wertschätzen ihre Beziehungen. Heute sind wir ja in der David-Geschichte in Kapitel 18. Da steht auch, dass David eine enge Freundschaft zu Jonathan, dem Königssohn, bekommen hat. David war beziehungsfähig. Dass Jonathan ihm sein Obergewand schenkt, ist ein Zeichen dafür, dass Jonathan als Thronfolger David seine Königsnachfolge, Königswürde abtritt. Was für eine intensive Beziehung zwischen diesen beiden Freunden. Und was wir auch sehen in der Geschichte, obwohl sein Arbeitgeber, König Saul, ihm ganz übel mitspielt, wertschätzt David ihn, bleibt respektvoll. Also auf David trifft dieses Merkmal zu. Und sechstens, erfolgreiche Menschen lieben das, was sie tun. Sie haben Leidenschaft dafür. Das haben wir an David gesehen. Er liebt Gott leidenschaftlich und deshalb konnte er es nicht mit ansehen, nicht mit anhören, wie Gottes Ehre in den Dreck gezogen wurde. Deshalb hat er sich diesem Riesen gestellt. Er hat Gott geliebt und deshalb hatte er eine Leidenschaft für diesen Gott. Nun kann man ja fragen bei dem Thema, Gott lieben, auch wenn man Erfolg hat, und David war erfolgreich. Ich weiß nicht, ob man das so sehen kann. Da sind Schafe abgebildet, dahinter eine Burg. Also ein bisschen ein Symbol. David war ein erfolgreicher Schafhirte. Und das war damals ja ein harter Beruf, Schafe in der rauen Wildnis, in karger Wildnis gegen wilde Tiere zu verteidigen und die Herde zu schützen. Er war auch dann durch den Sieg gegen Goliath beruflich aufgestiegen, ein erfolgreicher Feldherr. Also wenn jetzt die Überschrift heute lautet, Gott lieben, auch wenn man Erfolg hat, klingt es ja ein bisschen so, als wäre Erfolg gefährlich. Ist Erfolg vielleicht gar nicht gut? David ist ja erfolgreich. Aber wenn wir uns diese Merkmale einmal angesehen haben und unter diesen Merkmalen Erfolg definieren, muss man sagen, also Gott möchte, dass du erfolgreich bist. Gott ist es nämlich auch. Gehen wir nochmal zu den Merkmalen zurück. Gott hat seine Komfortzone verlassen. Er ist Mensch geworden in Jesus Christus. Er handelt visionär und zielorientiert. Er hat eine große Vision, eine Vorstellung von seiner Schöpfung und sie wiederherzustellen. Er hat eine große Vision, uns Menschen herauszuretten, einmal durch Jesus Christus und jeden persönlich durch Jesus Christus auf individuelle Weise. Er verfolgt ein großes Ziel mit der Welt und der Weltgeschichte. Und Gott hat Verantwortung übernommen für unser menschlich nicht lösbares Schuldproblem. Gott gibt nicht auf. Seine Liebe ist absolut widerstandsfähig. Und Gott ist jemand, der Beziehung sucht zu uns, der uns wertschätzt, der Kontakt hält zu uns, selbst wenn wir immer wieder drauf und dran sind, Gott in die Ecke zu stellen. Und Gott liebt uns. Er hat eine Leidenschaft für mich, für dich, für jeden Menschen auf dieser Erde. Gott ist definitiv erfolgreich. Also, Gott möchte, dass auch du erfolgreich bist. Gott ist es nämlich auch. Nun ist nur die Frage, was ist eigentlich das Gefährliche am Erfolg? Es gibt etwas Äußeres, was gefährlich wird. David hat erlebt, dass König Saul ihm seine militärischen Erfolge und die Anerkennung beim Volk geneidet hat. Da, wo es uns gut, da wird es Menschen auf den Plan rufen, die uns das Gute nicht gönnen. Vielleicht hat der eine oder andere das erlebt, familiär vielleicht, unter Geschwistern, vielleicht beruflich oder in einer anderen Situation. Und das ist schmerzlich, wenn man merkt, andere gönnen mir das Gute gar nicht. Und das kann unser Herz angreifen, solche Angriffe von außen. Aber ich möchte auf etwas anderes zu sprechen kommen. Etwas, was uns nicht von außen, sondern von innen gefährlich wird. Was unsere Beziehung zu Gott, unserer Charakterbildung, unserem Herzen schaden kann, wenn wir erfolgreich sind. Erfolge, gute Zeichen, können nämlich trügerisch sein. In unserer Welt ist es ja tatsächlich so, es ist so viel machbar geworden. Wir scheinen so viel in der Hand zu haben. Wir scheinen Hilfe oft gar nicht nötig zu haben. Es gibt so viel andere, an die man sich wenden kann, als ausgerechnet an Gott. Es scheint so, als bräuchten wir Gott in unserem Leben nicht. Und selbst wenn wir Christen sind, leben wir vielleicht manchmal so, als bräuchten wir Gottes Wort gar nicht als tägliche Nahrung, als bräuchten wir gar nicht eine sich immer weiter vertiefende Beziehung zu Gott. Es kann also sein, dass es uns so gut geht und uns das Gute, unsere Erfolge verleiten, Gott nicht mehr im Blick zu haben. Das ist eine echte Gefahr. Und es kann sein, dass wir uns an einzelne Erfolge persönlich hängen, statt an den guten Gott, von dem uns alles herkommt. Also wir können uns an Etappen, an Ziele, an Erfolge klammern oder einfach auch an erfolgreiche Beziehungen, an Freundschaften, an Partner, an Kinder und ihnen einen Stellenwert geben, der dann über Gott steht. Und das ist nicht heilsam, das ist nicht gut. Also Erfolge, gute Zeiten, gute Situationen können eine Gefahr werden. Also Erfolg ist an sich etwas Gutes, etwas Gottgewolltes, aber zweitens, wir sollten vermeiden, dass Erfolg uns gefährlich wird. Und da ist David uns ein Vorbild, er liebt Gott und deshalb bleibt er ganz bescheiden. Er bildet sich nichts darauf ein, was ihm alles an Gutem zufließt. Er wird dadurch nicht unabhängiger von Gott. Und ich lese heute aus 1. Samuel, Kapitel 18, von Vers 14 dazu. Das ist heute unsere Bibellese. Und David hatte Erfolge auf allen seinen Wegen. Und der Herr war mit ihm. Und als Saul sah, dass David so großen Erfolg hatte, scheute er sich vor ihm. Aber ganz Israel und Juda hatten David lieb, denn er zog aus und ein vor ihnen her. Und Saul sagte zu David, siehe, meine älteste Tochter Merab will ich dir zur Frau geben. Sei mir nur ein tapferer Mann und führe die Kriege des Herrn. Saul aber dachte, meine Hand soll nicht gegen ihn sein, sondern die Hand der Philister soll gegen ihn sein. Saul legt hier David einen Köder hin. Er bietet ihm seine Tochter Merab an und hofft, dass David in den Kriegen gegen die Philister zu Tode kommt. Die Philister waren eine Macht damals und es war sehr wahrscheinlich, dass David als Feldherr das nicht überleben würde. Also wir sehen hier Sauls Hinterlist, seine Missgunst. Vers 18, und David antwortete Saul, wer bin ich und was ist meine Familie und die Sippe meines Vaters in Israel, dass ich des Königs Schwiegersohn werden soll? David bleibt hier ganz bodenständig, bescheiden. Er weiß, dass zu damaliger Zeit es überhaupt nicht standesgemäß gewesen wäre, dass er selbst als erfolgreicher Feldherr der Schwiegersohn des Königs wird. Er lässt sich davon nicht locken oder anreizen. Und es geschah zu der Zeit, als Merab, die Tochter Sauls, David gegeben werden sollte, wurde sie Adriel zur Frau gegeben. Also Saul bricht hier sein Versprechen, obwohl David seine Kriege führt. Wieder eine Demütigung von Saul. Aber Michal, die Tochter Sauls, also die jüngere Tochter, liebte David. Das berichtete man Saul und es war ihm recht. Und Saul sagte, ich will sie ihm geben, damit sie ihm zur Falle wird und die Hand der Philister gegen ihn ist. Und Saul sagte zu David, zum zweiten Mal sollst du heute mein Schwiegersohn werden. Und Saul befahl seinen Knechten, redet im Geheimen zu David und sagt, siehe, der König hat Gefallen an dir und alle seine Knechte haben dich lieb, so werde doch nun des Königs Schwiegersohn. Und die Knechte Sauls redeten diese Worte vor den Ohren Davids. Saul will ihn wieder ködern. Er will, dass er für ihn in den Krieg zieht. Er will ihn für ködern mit nun der anderen Tochter, die ihn sogar liebt. Also ist ja noch charmanter, die Situation. Und nun lässt er im Geheimen mit ihm reden. Und ganz ehrlich, man könnte doch verstehen, nach all den Demütigen und der Missgunst von Saul, dass David sagt, genau, stimmt doch eigentlich, wo wir so heimlich drüber reden. Ich könnte mir die doch einfach nehmen. Die steht auf mich. Die wäre doch bestimmt offen für so ein Rendezvous, ne? Da, also allmählich habe ich mir das Recht doch erworben, diese Königstochter zur Frau zu nehmen. Aber David antwortet ganz bescheiden, so unter der Hand, im Geheimen, bleibt er ganz loyal, respektvoll, maßt sich nichts an und sagt, ist es ein Geringes in euren Augen, des Königs Schwiegersohn zu werden? Also nach dem Motto, das passt doch nicht. Das ist doch nicht etwas, was ich einfach werden kann, ganz ehrlich. Er sagt, ich bin nur ein armer und geringer Mann. Wir erleben hier Davids Bescheidenheit. Einmal in Vers 18, er sagt, wer bin ich denn? Das ist doch nicht standesgemäß, auch wenn ich erfolgreich bin. Und er sagt hier, ich bin doch nur ein armer und geringer Mann. Und die Knechte Sauls berichteten es ihm und sagten, so hat David geredet. Da sagte Saul, so sollt ihr zu David sagen, der König fordert keine andere Heiratsgabe, denn damals musste man ja Brautpreis bezahlen und David hätte das gar nicht angemessen können. Fordert keine andere Heiratsgabe als 100 Vorhäute der Philister, um an den Feinden des Königs Vergeltung zu üben. Saul aber dachte, David wird durch die Hand der Philister zu Fall kommen. Also wir sehen hier zum dritten Mal im Text die Missgunst, die eindeutige Missgunst von Saul, dass er eigentlich David nur ins Messer laufen lassen will. Und seine Knechte berichteten David die Worte und es war in den Augen Davids Recht, des Königs Schwiegersohn zu werden. Jetzt geht es darum, dass sozusagen ein Brautpreis ermittelt war. Das war einfach so zu damaliger Zeit. Und da sagt David, okay, ich möchte die Tochter nicht einfach geschenkt bekommen. Das ist nicht standesgemäß. Ich möchte sie mir auch nicht einfach nehmen, selbst wenn ich erfolgreich bin. Aber wenn wir etwas ausgehandelt haben, dann kann ich darauf eingehen. Das ist sehr respektvoll. Ich meine, für unsere Zeit ist das ein ganz anderes Modell. Wir leben in anderen Zeiten, deshalb müssen wir uns so ein bisschen hineinversetzen. Aber es zeigt einfach, wie bescheiden, wie loyal, respektvoll und angemessen David hier reagiert. David zog hin und seine Männer und erschlug 200 Mann unter den Philistern. Und David brachte ihre Vorhäute und man lieferte sie dem König vollzählig ab, damit er des Königs Schwiegersohn werde. 100 waren gefordert und David liefert 200. Das war übernatürlich. Man hatte gedacht, er würde sterben im Krieg. Und jetzt ist er doppelt so erfolgreich, wie man vermuten konnte. Da gab Saul ihm seine Tochter Michal zur Frau und Saul sah und erkannte, dass der Herr mit David war, dass Michael, die Tochter Sauls, ihn liebte. Da fürchtete Saul sich noch mehr vor David und Saul wurde für immer Davids Feind. Wir lernen hier auch, dass wir unser Herz bewahren müssen, wenn andere um uns herum Gutes erfahren, erfolgreich sind, dass nicht in uns Neid aufkommt, Missgunst. Und es ist ja so leicht, das Gute, was anderen geschieht, schlecht zu reden, klein zu reden. Hier eine Warnung. Man kann richtig bitter werden, wie das so bei Saul passiert. Die Obersten der Philister zogen aus. Und es geschah, so oft sie auszogen, hatte David mehr Erfolg als alle Knechte Sauls. Und sein Name wurde sehr berühmt. Also David auf der ganzen Linie erfolgreich. So erleben wir ihn in dieser Situation. Warum konnte David so bescheiden bleiben? Wir finden hier einen Schlüssel, und zwar eigentlich schon in der Bibellese von den letzten Tagen. Es ist nämlich so, dass David ganz offensichtlich bodenständig bleibt, bescheiden bleibt. Und wenn wir nochmal zurückblicken, passt das denn zusammen, dass es einmal dieser David ist, der dem Riesen Goliath entgegentritt und nun sagt, wer bin ich? Hat er jetzt eine Identitätskrise? Passt das überhaupt zusammen? Hält er sich jetzt plötzlich für gering? Hat er Komplexe bekommen? Nein, sondern wir müssen das auf zwei verschiedenen Ebenen sehen. Und zwar da, wo es um Gottes Ehre geht. Da gibt David alles, da ist er förmlich unverschämt. Da beruft er sich auf Gottes Ehre und Gottes Autorität. Aber da, wo es um ihn, um seine Ehre geht, also hier in dieser Geschichte darum, dass er vielleicht der Schwiegersohn des Königs wird, da kämpft er nicht. Er kämpft nicht um seine Ehre. Ihm ist Gottes Ehre wichtig. Aber wo es um ihn selber geht, da nimmt er sich total zurück und bleibt bescheiden. David weiß, wer er mit Gott und für Gott ist. Und er weiß, wer er natürlicherweise und auch wer er ohne Gott ist. David weiß sich arm, nicht vor Goliath, nicht vor Saul, nicht vor Menschen. Er weiß sich arm vor Gott. Und das erinnert uns an Matthäus 5, die erste Seligpreisung in Vers 3. Da sagt Jesus: Selig, glücklich sind die, die arm vor Gott sind, denn ihnen gehört das Reich der Himmel. Weil David sich arm vor Gott weiß, immer wieder vor Gott mit leeren Händen steht, füllt Gott ihm seine Hände und ist er gefüllt, erfüllt, erfolgreich im Namen Gottes. David weiß sich arm vor Gott. Er hat also ein ganz starkes Gottesbewusstsein, das er lebt. David vergisst nicht, dass sein Aufstieg, seine Erfolge reine Gnade sind. Nur unter Gottes Regie, in Gottes Auftrag liegt sein Erfolg, nicht in seinem eigenen Namen, nicht wo er etwa zur eigenen Ehre kämpfen würde. David bewahrt sich also eine ganz gesunde, demütige Selbsteinschätzung und ist zugleich mit einem kühnen Gottesbewusstsein gesegnet, wenn er in die Kriege zieht, wenn er Goliath gegenüberzieht. Nur durch Gottes Gnade ist er geworden, was er ist und noch werden wird. Indem sich David vor Gott klein macht, abhängig bleibt, wird Gott in David ganz groß. In Psalm 16 habt ihr letzte Woche vielleicht am Mittwoch gelesen, dass David die richtige Priorität und Bewertung setzt. Und zwar sagt er da in Vers 2, ich habe zu meinem Herrn gesagt, du bist mein Herr, es gibt kein Glück außer dir. Dahinter steht eine Entscheidung. Ich habe zu meinem Herrn gesagt, das ist, ich habe einen Bund mit meinem Herrn und meinem Herzen geschlossen. Du bist mein Herr und es gibt kein Glück außer dir. David bindet Erfolg grundsätzlich an Gott und bewertet Erfolg aus Gott heraus. Die Frage ist, wie ist es mit uns? Haben wir unser Glück in Gott gefunden, haben wir so einen Bund mit Gott gemacht in unserem Herzen, dass Gott unser Glück ist, nicht all die vielen Glücksfälle, die es vielleicht in unserem Leben gibt, sondern ist Gott unser Glück und ist damit auch unser Glück gar nicht anfechtbar, weil es in Gott liegt? Oder kann unser Glück immer wieder verschwinden, geschmälert werden, weil wir es an andere Dinge hängen? Indem David Gott zu seinem Glück erklärt und damit alle Erfolge an Gott bindet, verbiegen seine Erfolge nicht sein Herz und machen seine Erfolge ihn nicht unabhängig von Gott. Wie nah, wie entfernt bist du an Gott dran? Warum bemühen sich Menschen eigentlich um Erfolg? In aller Regel aus einem Mangelempfinden. Sie möchten damit Anerkennung, Bedeutung gewinnen. Sie möchten vielleicht besser sein als andere, um gesehen zu werden, beliebter zu werden. Sie möchten andere beeindrucken, vielleicht sogar religiös Gott. Das sind alles Reaktionen aus einem Mangelempfinden. David hat nicht dieses Mangelempfinden. Er hat Gott als sein Glück. Und in Vers 8 und 9 hieß es weiter: Ich habe den Herrn stets vor Augen, darum freut sich mein Herz, jauchzt meine Seele und ruht mein Körper in Sicherheit. Wir sehen hier, dass diese Ausrichtung auf Gott Davids ganze Freude ausmacht und ein ganzheitliches Wohlsein bewirkt. Hier wird von Herz, von Seele und Körper geredet, also von Geist, Seele und Leib. Und weil er auf Gott ausgerichtet lebt und in Gott sein Glück findet, beseelt ihn eine tiefe Freude, eine Lebensfreude, ein Lebensglück, das in Gott hängt. Und diese Ausrichtung bewahrt David vor innerem Mangelempfinden und andererseits auch vor Vermessenheit angesichts seiner Erfolge, bewahrt sein Herz angesichts von Sauls Missgunst und Ungerechtigkeit. Das können wir von David lernen. Aber so wichtig es ist, aus den Vorbildern der Bibel zu lernen, im positivsten Sinne, hinterlässt Gott uns diese Geschichten der Vorbilder eben gerade nicht, dass wir womöglich diesen Vorbildern gefrustet hinterherhinken und am Ende womöglich an falschen eigenen Ansprüchen scheitern und unmotiviert sind. Das eigentlich Wichtige ist Jesus. Jesus ist der rote Faden durch die gesamte Bibel und auch durch diese Geschichte. David weist uns auf Jesus und das ist der Zuspruch, den wir in jeder Geschichte hören und sehen müssen. Jesus ist der, der für uns die Riesen besiegt, der für uns das Schuldproblem gelöst hat, der für uns den Tod besiegt hat. Jesus ist der, der in unseren beruflichen und familiären Schlachten für uns kämpft, mit uns kämpft. Jesus ist der, der, so wie David dem Jonathan ein Freund war, unser bester Freund sein möchte, so wie wir das gerade in dem Lied mit den Kindern gesungen haben. Du bist mein allerbester Freund. Jesus ist der uns dienende Gott, der in jeder Situation da ist, an unserer Seite, was auch an Bösem geschieht, der mit uns ist. Gott bietet uns also an, in seiner Liebe unser Herz zu bewahren, trotz Erfolgen bescheiden zu bleiben, von ihm abhängig zu bleiben, ihm dankbar zu bleiben. Gott bietet uns an, unser Glück in ihm, nicht in einzelnen Teilerfolgen zu finden, damit Erfolge keinen falschen Stellenwert in unserem Leben erhalten und wir stolz oder eitel werden, damit uns Erfolge nicht verbiegen können. Und damit uns auch nicht die Erfahrung von Neidern und Unrecht bitter macht. Wenn wir aber Gott, der uns zuerst geliebt hat, zurücklieben, wenn wir ihn Herr sein lassen, seine Ehre suchen, dann sind wir in Gottes Augen erfolgreich. Das war gestern in der Bibellese, im Psalm 23. Da sagt David, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und im letzten Vers dann: Güte und Barmherzigkeit werden mir folgen, eigentlich mich verfolgen wörtlich, mein Leben lang. Also in diesem Sinne sind wir mit Gott erfolgreich. Güte und Barmherzigkeit folgen uns unser Leben lang. Was für ein guter Gott, mit dem wir Siege, Erfolge feiern dürfen, uns freuen dürfen, an all dem Guten uns mitfreuen dürfen, wo immer andere Gutes erleben, ganz ungebrochen und doch demütig dienend bleiben, uns nichts rausnehmen, uns auch vor Unrecht und Neid nicht verbiegen lassen, sondern in Gott Glück und Frieden finden. Gott lieben und bescheiden bleiben. Wir feiern gleich Abendmahl in Gruppen, während wir eine Lobpreiszeit, nicht in Gruppen, sondern individuell, während wir eine Lobpreiszeit haben. Deshalb steht hier das Abendmahl so zum Hinzutreten, Hinzuknien, wie man es lieber möchte. Und Abendmahl ist ja das Zeichen dafür, dass Gott alles für uns getan hat. Jesus Christus zu uns gekommen ist und uns einlädt an seinem Tisch. Dass uns das Gute folgt. Wir erfolgreich sind in unserem Gott. Und das dürfen wir heute wieder annehmen, die Vergebung, die Heilung, die Befreiung, wenn wir Abendmahl nehmen. Alleine, mit anderen zusammen, fühlt euch da ganz frei. Und Abendmahl ist auch ein Zeichen, wo wir erstmals vielleicht merken, ich habe bisher mein Glück gar nicht an Gott gehängt und das möchte ich heute festmachen. Gott, du sollst mein Herr und mein Glück sein. Dann ist das vielleicht so eine erstmalige Entscheidung, Gott Priorität sein zu lassen. Dann ist Abendmahl auch ein guter Bund, in den wir einsteigen können. Zum allerersten Mal und zum tausendsten Mal. Also seid herzlich eingeladen, auch mit diesem Abendmahl etwas Tiefes zu verbinden und mit heute, mit Gott wieder einen Bund zu schließen. Im Lobpreis, im Abendmahl, vor allem in euren Herzen. Ich bete noch. Vater im Himmel, wir danken dir, dass du ein erfolgreich liebender Gott bist. Dass du uns herausgerettet hast. Dass deine Liebe widerstandsfähig ist. Dass du voller Leidenschaft für uns bist. Dass du für uns kämpfst. Dass du die Riesen für uns besiegst. Dass wir mit dir, unter deiner Leitung, an deiner Hand, in deiner Freundschaft erfolgreich sein dürfen. Dass uns Gutes und Barmherzigkeit verfolgt. Was für ein Geschenk. Und Herr, gib uns Gnade, dass wir uns überall mitfreuen können, wo du uns beschenkst, wo wir beschenkt sind, dass wir dafür die Augen offen haben und dass wir uns mitfreuen, wo andere beschenkt werden von dir, dass wir uns ungebrochen freuen können, weil wir keinen Mangel leiden an Bestätigung, an Liebe, an dem Frieden, den du uns zufließen lässt. Danke, dass das Gute uns nicht verbiegen braucht. Dass das Gute uns nicht von dir wegbringen braucht. Das wollen wir nicht zulassen. Du bist unser Gott. Und du sollst den ersten Platz haben in allem, in unserem Leben. Und wir machen dir unsere Herzen weit auf. Wir wollen arm vor dir sein, unsere Hände öffnen. Danke, dass du uns reich beschenkst. Amen.